Heute am 29. März 2022 habe ich wieder einen Brief unter der Überschrift Deutscher Alltag von Kurt Kister, ehemaligem Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, erhalten. Er schreibt: Ich weiß nicht, ob Sie sich vielleicht noch an Jonathan Littells Roman Die Wohlgesinnten erinnern. Protagonist und Erzähler in dem Buch ist der SS-Offizier Max Aue. Ein fiktives Konglomerat so realer Verbrecher wie Rudolf Höss, Otto Ohlendorf oder Paul Blobel. Der selbstreflexive, psychotische Intellektuelle Aue gehört zu den NS-Massenmördern, überlebt Stalingrad und macht nach 1945 unter falscher Identität in Frankreich Karriere in der Wirtschaft. Das 1200-Seiten-Werk erschien Anfang 2008 in Deutschland. In Frankreich war es nicht ganz 2 Jahre zuvor mit mehr als einer Dreiviertelmillion verkauften Exemplaren ein enormer Erfolg gewesen. Das Wort Erfolg ist hier nicht nur ökonomisch gemeint, sondern auch in dem Sinne, dass sehr viele Menschen ein schwieriges, dickes Buch gelesen haben. Ein Einschub: Ich bin ein niemals bereuender Anhänger der Aufklärung und glaube, dass Lesen Menschen klüger und damit die Welt besser machen kann. Natürlich kommt es darauf an, was man liest. In Deutschland führte Littells Buch zu einer Kontroverse, unter anderem, weil im Mittelpunkt der Täter Aue stand, der als Offizier in einer Einsatzgruppe auch am Massaker von Babyn Jar in der Ukraine beteiligt war. Die Kontroverse wurde durch einen Teilabdruck in der FAZ befördert. Der damalige Herausgeber Frank Schirmacher war von dem Buch, feuilletonistisch gesprochen, begeistert, aber auch enttäuscht. Er nannte Littells Werk groß und kalt. Noch ein Einschub: Schirmacher ist nun seit fast 8 Jahren tot. Er hatte nicht nur Freunde, aber er fehlt seinen Freunden, seiner Familie und auch dem deutschen Feuilleton, falls es so etwas gibt, immer noch. Ganz besonders merkt man das auch als FAZ-Leser. Jedenfalls habe ich die Tage wieder mal in den Wohlgesinnten geblättert, weil es weder Büchern noch der Leserin oder dem Leser schadet, wenn bereits Gelesenes wieder aus dem Regal geholt wird. Siehe auch Aufklärung. Gelesenes hat den Vorteil, dass man weiß, was von ihm zu halten ist. Unter den vielen Berufen, die ich nicht hätte ergreifen wollen, zum Beispiel Elektriker, Sänger, Parteifunktionär, Influencer, gab's früher noch nicht, oder Verlagsgeschäftsführer, ist auch erstaunlicherweise der des Literaturredakteurs. Den Menschen, die sich unablässig mit neuen Büchern beschäftigen müssen, geht es, stelle ich mir vor, mit der Zeit so wie den Metzgern, die angesichts ungeheurer Mengen von Rindfleisch nur noch schwer die Schönheit des einzelnen Steaks erkennen können. Man kann von allem zu viel bekommen, sogar vom Guten. Das Gute verliert in der Masse seinen Charakter, auch wenn die sogenannte Massenkultur keineswegs so verwerflich ist, wie dies Adorno und Kollegen gesehen haben. In Littells aus dem Regal geholten Buch fand ich jedenfalls den Satz: In gewisser Weise ist der Krieg nie vorbei, oder er ist erst vorbei, wenn das letzte Kind, das am letzten Tag des Krieges geboren wurde, wohlbehalten begraben ist und auch danach lebt er in dessen Kindern und in deren Kindern fort, bis sich das Erbe allmählich verflüchtigt. Ja, auch in dieser Kolumne, in dieser Woche, spielt der Krieg in der Ukraine, wieder eine Rolle. Er wird, und das ist der Gehalt des Satzes von Littell, nicht mehr weggehen. Er wird bleiben, auch weil er durch die Digitalkommunikation bei sehr vielen Menschen präsent ist, die nicht im Kriegsgebiet leben. Er wird ein Fixpunkt auch im Leben derer bleiben, die nicht direkt unter ihm leiden, die nicht fliehen, die nicht getötet oder verletzt werden, die nicht kämpfen. Auch die, die den Krieg vermittelt haben, die den Krieg vermittelt erleben, haben den Eindruck, sie seien irgendwie dabei. Das, was der Bundeskanzler mit der für ihn typischen kargen Eloquenz als Zeitenwende beschrieben hat, ist Geschichte, bei deren Entstehen die Welt zusehen kann. Schon der live übertragene Massentod in Manhattan am 11. September 2001 war gleichzeitig das Ende der Nachkriegszeit und der Beginn einer neuen Ära, für die es viele Bezeichnungen, aber noch keinen schlüssigen bleibenden Namen gibt, so wie etwa die Renaissance oder die napoleonische Ära. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine signalisiert den bisherigen Tiefpunkt einer Entwicklung, die auf die Wiederherstellung imaginierter Verhältnisse der Vergangenheit ausgerichtet ist. Putin geht es einerseits um die Revision der durch den Zusammenbruch der Sowjetunion verursachten Zustände. Andererseits möchte er die Doktrin der Einflusssphären wiederbeleben, die zu den Kennzeichen des Imperialismus des 19. und frühen 20. Jahrhunderts gehört. Der Gedanke der Einflusssphären wird in der chinesischen Staatspartei genauso vertreten wie in Teilen des sogenannten Westens, durchaus auch von Politikern und Politikerinnen in den USA. Die Einmischung des oder der jeweils anderen in eine solche selbst definierte Einflusssphäre gilt als Grund für Gegenmaßnahmen, im schlimmsten Fall jetzt als Grund für den Angriff auf einen souveränen Staat, dessen Existenzberechtigung der Angreifer für nichtig erklärt. In der revisionistischen Logik Putins verletzt Russland nicht die Grenzen der Ukraine, weil es für Putin keine Ukraine jenseits des in seinen Augen eigentlich zu Russland gehörenden ukrainischen Gebiets gibt. Nach Ansicht Chinas gibt es auch kein souveränes Taiwan. Ein Bündnis, das Staaten freiwillig eingehen, muss übrigens kein Zeichen dafür sein, dass sich in so einem Bündnis eine Einflusssphäre gewissermaßen geopolitisch materialisiert. Im Gegenteil, es kann als Schutz gegen einen Staat dienen, der wie im Moment Russland seine Einflusssphäre gewaltsam erweitern will. Die Weltlage stimmt nicht optimistisch. Es mag sein, dass man in der mittleren Zukunft Russlands Überfall auf die Ukraine als einen wichtigen Schritt in eine andere Weltordnung sehen wird. Ein geschwächtes, sanktioniertes Russland könnte sich immer mehr in die Nähe eines starken Chinas begeben. Gleichzeitig werden die USA tendenziell weniger Interesse an ihrer weltpolitischen Rolle haben, was sich schon beim unberechenbaren Trump abzeichnete. Europa wiederum wird jene Einigkeit, die im Moment wegen der russischen Invasion besteht, nicht beibehalten. Dass eine solche machtpolitische Konstellation für eine Fülle eigentlich nur gemeinsam zu lösender Probleme, Klima, Energie, Ernährung, wenig zuträglich wäre, ist leider auch wahr. Als am 20. September 1792 ein überwiegend preußisches Heer bei Valmy von den Truppen des revolutionären Frankreichs am weiteren Marsch nach Paris gehindert wurde, war dies ein wichtiger Schritt zur Stabilisierung der antifeudalen Revolution. Aus ihr erwuchs die Etablierung einer neuen Ordnung, die letztlich zur napoleonischen Dominanz in Europa führte. Goethe, der damals seinen Weimarer Herzog auf dem Feldzug begleitet und die Kanonade von Valmy erlebt hatte, prägte den Satz: Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen. Hoffen wir mal, dass wir in diesem Spätwinter nicht den Beginn einer neuen, sehr unerfreulichen Epoche der Weltgeschichte erlebt haben.